Schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Als ich etwa, ich schätze mal, 12 Jahre alt war, hat sich in mir ein großer Traum entwickelt. Ich wollte gerne ein Boot haben. Ich muss dazu sagen, ich habe damals hier nicht in Solingen gewohnt, wo man sagt, naja, man ist vielleicht in 3 Stunden am Meer, sondern das war damals in der Nähe von Nürnberg. Und von da zum nächsten Meer, ich weiß nicht, 10 Stunden Fahrt oder sowas. Und ich wollte jetzt auch kein Boot haben, so ein Ruderboot oder sowas, oder ein Schlauchboot, sondern ich wollte gern ein Boot haben mit einer Fernsteuerung. Warum ich das wollte? Ein Schulkollege, der hatte sowas. Der hatte ein ferngesteuertes Boot. Und das war, glaube ich, so lang. So ein Ding war das, so ein Schnellboot. Mit 3 Schrauben hinten dran und den habe ich ein paar Mal begleitet, das Boot fahren zu lassen auf so einem See. Das war toll. Steuerung, fuhr das über den See, ganz schnell. Und dann habe ich gedacht, Mensch, sowas möchte ich auch gerne haben. Und was macht man als Kind, wenn man so 12 Jahre alt ist? Das Geld reicht natürlich noch nicht, was man so verdient. Man bearbeitet die Eltern. Und wer Kinder hat, weiß, das klappt eigentlich mal recht gut, dass Kinder ihre Eltern bearbeiten können. Was ich dabei vergessen oder nicht beachtet habe, war, so ein Boot, das kauft man nicht so, sondern das muss man sich selber zusammenbauen. Und ich weiß heute, meine Fähigkeiten hätten dazu niemals ausgereicht, so ein Schiff zusammenzuschrauben. Also was passierte? Meine Eltern kauften mir tatsächlich ein Boot, so ein ferngesteuertes Boot. Das war dann nicht so, das war dann so groß. Aus Plastik. Kennt ihr vielleicht auch schon, habt ihr schon mal gesehen, mit einer Schraube hinten dran. Aber okay, mir hat es erst einmal gereicht. Und um dieses Boot fahren zu lassen, hatten wir bei uns in der Nähe den Ludwig-Donau-Main-Kanal. Ihr seht ihn da auf dem Foto. Das ist also vom Ludwig, dem Ersten, also nicht von dem, der die ganzen Schlösser gebaut hat, das war der Ludwig der Zweite, der Sohnemann. Vom Ludwig dem Ersten ist dieser Kanal gebaut worden und der verband am Ende die Donau und den Main und man konnte im Grunde von Amsterdam bis ins Schwarze Meer seine Waren verschiffen. Hat damals zwei Monate etwa gedauert, aber das war vor 200 Jahren. Und auf diesen schönen Kanal, der damals oder heute auch schon nicht mehr benutzt wird, habe ich eben dieses kleine Bötchen fahren lassen dann auch. Diesem armen kleinen Bötchen drohten auf diesem Kanal 2 Probleme. Inzwischen ist mir heute Morgen eingefallen, sogar 3 Probleme. Leeres Akku wäre auch noch ein 3. Problem. Aber die Hauptprobleme waren einmal Schlingpflanzen oder Wasserpflanzen, die sich in die arme Schraube reingezogen haben und dann ist das Boot natürlich stehen geblieben. Deswegen hatten wir immer eine Drachenschnur dabei. Kennt ihr auch irgendwo, also für Drachen. Dann musste einer bis zur nächsten Brücke laufen, rüber und dann hat man das rübergeschmissen und dann hat man so das Boot wieder an Land gezogen, wenn was hineingekommen ist in die Schraube. Das war die erste Gefahr. Die zweite war, mit so einer Fernbedienung, wie ihr die habt, und ihr lasst das Bötchen so gerade ausfahren, dann verliert das Boot irgendwann den Kontakt, die Funkverbindung. Und bei so einem kleinen Bötchen mit so einer kleinen Fernbedienung ging das eigentlich relativ schnell auch. Und was macht dieses Boot dann, wenn es den Kontakt verliert, wenn es die Funkverbindung verliert? Es stellt das Ruder automatisch nach rechts und fährt dann immer fröhlich im Kreis. Bis man irgendwann hinterhergelaufen ist und dann wieder die Funkverbindung hatte und man das Boot weiterfahren lassen konnte. Also es fuhr nicht alleine weiter, sondern es fuhr immer im Kreis in dem Moment. Für heute Morgen habe ich auch euch einen Text mitgebracht, der mit Verbindung zu tun hat. Brauchen wir noch nicht, aber... Und zwar findet ihr den Text in Markus 15. Steht hier oben schon. Jetzt werdet ihr viele sagen, haha, der Matthias ist ja glatt eine Woche zu spät dran mit seinem Text. Ist eigentlich eher ein Text, der für Karfreitag gut geeignet wäre. Habt ihr vollkommen recht. Könnte man auch Karfreitag oder den Samstag danach eine Predigt machen. Aber ich denke, den Text kann man auch an jedem anderen, beliebigen, Samstag oder jeden Tag lesen. Wie kam es zu diesem Text, zu dieser Stelle? Auch das habt ihr, wer letzte Woche hier war, auf der Treppe so ein bisschen nachvollziehen können. Jesus wird ans Kreuz genagelt und die einzelnen Stufen, ja, konnt ihr draußen auf den Stufen noch mal so ein bisschen nachverfolgen. Jesus hängt in seiner dunkelsten Stunde seines Lebens am Kreuz. Und er hat vorher schon einiges erlebt, bevor er an dieses Kreuz genagelt wird. Er wird von einem guten Freund verraten, einen seiner Jünger. Er wird, ja, wir sagen es immer so schön, gegeißelt. Das ist vielleicht auch ein freundliches Wort für das, was er eigentlich erlebt hat da. Er wird ausgepeitscht mit einer Peitsche, an deren Enden Krallen dran sind. Also jeder Schlag auf den Körper reißt auch die Haut auf, reißt Fetzen aus der Haut raus. Ich befürchte wahrscheinlich, ich hätte wahrscheinlich allein diese Geißelung nicht überlebt und wäre da schon gestorben. Jesus überlebt das und muss danach noch sein eigenes Kreuz oder Teile von diesem Kreuz ja, nach Golgatha auf den Hinrichtungsplatz tragen. Irrsinn. Und Jesus wird dann ans Kreuz genagelt mit den Nägeln, die wir auch draußen haben liegen sehen, wird er dort hochgezogen und hängt da. Und dieses Kreuzestod, das ist kein schöner Tod. Also das war auch nur Menschen vorgesehen, die schwere Verbrechen getan haben. Einen römischen Staatsbürger hätte man niemals ans Kreuz genagelt. Das ist ein viel zu brutaler Tod. Aber Jesus hängt da oben. Und dazu kommt auch noch, unten herum steht nicht nur Freunde, sondern es stehen sehr viele Feinde von ihm da herum. Sie sind mitgekommen, weil sie endlich das erreicht haben, wovon sie schon die ganze Zeit geträumt haben. Diesen Jesus, diesen Typen, der muss weg, der muss sterben. Und jetzt haben sie es geschafft und sie freuen sich darüber, dass er jetzt da oben hängt und so qualvoll stirbt. Und Jesus hängt dort oben und es ist 3 Uhr nachmittags. Der Himmel hat sich verdunkelt und er sagt, bei Markus sind es die letzten Worte, die letzten 4 Worte, die er sagt, auf Aramäisch. Mein Aramäisch ist jetzt nicht so gut, ich probiere es trotzdem mal. Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und seine Feinde stehen da unten und hören das. Sie hören, ja, wie man als Mensch eben so ist, selektives Hören. Man hört nur Eli, Eli und sie denken sofort an den Eli, an den Propheten, der mit dem feurigen Wagen in den Himmel gefahren ist und sagen, ah, guck mal her, der ruft nach Eli, dass der kommt. Schauen wir mal, ob er wirklich auftaucht und ihm da irgendwie hilft. Aber Jesus ruft nicht nach Eli, sondern er ruft seinen Vater an. Er ruft, er schreit nach seinem Vater, warum hast du mich verlassen? Warum bist du weg? Und ich frage mich, was ist da schiefgelaufen? Der Sohn Gottes hängt dort oben. Was ist da schiefgegangen? Und wo ist Gott? Wo ist er denn hin? Warum ist diese Verbindung abgebrochen zwischen den beiden? Warum ist er so einsam dort? Wie kommt es dazu, dass hier so etwas so schief läuft? Und wenn man das anguckt, dann muss man viel weiter in der Geschichte zurückgehen. Henrik hat letzte Woche darüber gesprochen. Adam und Eva. Wir müssen bis Adam und Eva zurückgehen. Da finden wir den Grund, warum Jesus an diesem Kreuz hängt. Es ist der Sündenfall. Wie wir so schön sagen, die Menschen essen eine Frucht, essen etwas von einem Baum, wo Gott gesagt hat, ihr könnt alles hier im Paradies, in diesem Garten, ist wunderschön, ihr könnt alles essen, nur bitte, bitte, geht nicht zu diesem Baum, esst nichts von diesem Baum, lasst diesen Baum in Ruhe. Und das klappt natürlich hervorragend mit Menschen, weil wir ja immer das tun, was uns gesagt wird oder weil wir immer gerne das tun, was uns verboten wird. Das ist ja das Interessante. Und wer da jetzt wen verführt hat, Adam, Eva oder Eva, Adam, ist an der Stelle ja auch nicht wichtig, sondern sie essen am Ende des Tages beide von dieser Frucht. Und sie wissen auch genau, was das bedeutet, wenn ich von diesem Baum esse. Das hat Gott ihnen auch vorher gesagt, das ist keine Überraschung. Das ist der Preis dafür, von diesem Baum zu essen, ist ihr Leben. Sie müssen sterben, wenn sie von dieser Frucht essen. jetzt hat Gott ein Problem. Gott ist auf der einen Seite ein Gott der Liebe und er ist aber auch ein Gott der Gerechtigkeit. Das sind zwei Sachen, die in ihm fest verankert sind. Und ich glaube, jeder von euch, der Kinder hat, der kann das vielleicht auch noch nachvollziehen. Das ist schwierig, wenn man seine Kinder liebt und man will auch gleichzeitig gerecht sein. Irgendeins von beiden bleibt oft auf der Strecke, wenn die Kinder was tun, was man eigentlich möchte, wo man ihnen vorher gesagt hat, lass die Finger davon, tu es nicht, dann bedeckt man das oft mit Liebe und das ist auch richtig. Aber oft ist es dann nicht gerecht, was man daraus macht. Gott kann nicht so sein, er muss beides. Er muss beides erfüllen, weil das seine Person so ist. Was macht Gott jetzt? Geht er in eine Klausur, holt er sich Jesus her und den Heiligen Geist und sagt, Leute, super GAU, worst case. Die beiden haben von der Frucht gegessen. Katastrophe, was tun wir denn jetzt an der Stelle? Und auch hier muss ich sagen, nein, so ist es nicht. Denn der Rettungsplan, der jetzt greifen muss, der ist schon lange bevor Adam und Eva auf die Welt gekommen sind, lange bevor dieser Planet hier erschaffen worden ist, schon gelegt worden. Der Plan war vorher schon da. Das ist kein Notfallplan, es ist ein Notfallplan und ein Rettungsplan, aber er war schon lange vor den Menschen da. Es ist klar, für die Sünde, die getan worden ist, muss ein Leben gegeben werden, um gerettet zu werden. Als Leben eines Sündlosen. Und es muss Blut fließen. Ein zweiter Adam oder ein zweiter Eva muss kommen. Und das kann im Grunde genommen nur Gott selbst sein. Und er muss schuldlos sterben. Er muss sündenlos sterben. Und wie das ist, das erfahren Adam und Eva. Und Henrik hat es auch letzte Woche gesagt, auch noch in den letzten Stunden und letzten Minuten in dem Paradies. Für sie muss ein Tier getötet werden. Mehrere Tiere, damit sie was zum Anziehen haben. Dass sie nicht vollkommen nackt aus dem Paradies hinausgeworfen werden. Wer tötet Gott Tiere? Ein Tier, das überhaupt nichts dafür kann. Das da vielleicht auf der Weide stand und plötzlich hingerichtet wird, damit die beiden was anzuziehen haben, damit die beiden gerettet sind. So sehr liebt Gott diese Menschen. Ich habe mal, als ich Pfadfinder war, schon ein paar Tage her, habe ich mal den Spruch gelernt aus Johannes 3, Vers 16. Ich glaube, den braucht man auch für eine Pfadfinderprüfung, wenn ich mich erinnere. Ich glaube, für die geringste. Ne? Da heißt es in Johannes 3, Vers 16, und viele von euch kennen den Text vielleicht auch. Gott hat die Menschen so sehr geliebt. Und ich ende das ein bisschen ab und sage, Gott liebt die Menschen heute noch so sehr, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Und darum hängt Jesus dort oben am Kreuz. Weil wir Fehler machen, weil wir sündig sind, weil wir Sünden begehen. Und der Sünde soll, das, was man zahlen muss für Sünden, ist immer noch der Tod. Da hat sich seit Adam und Eva nichts geändert. Und im Grunde genommen sind wir heute Morgen eigentlich alle tot. Ich weiß nicht, ob ihr gerne diese Serie Walking Dead guckt mit diesen Zombies. Ich schaue die mal sehr gerne an. Und im Grunde genommen sind wir eigentlich schon tot. Im Englischen oder im Amerikanischen sagt man zu Leuten, die zum Tode verurteilt sind, sagen die Wärter, wenn diese Menschen zu ihrer Hinrichtung geführt werden, da kommt der Dead Man Walking. Also da kommt ein toter Mann, der eigentlich schon tot ist, auf uns zu. Ohne Jesus wären wir dieser Dead Man, diese Zombies. Aber er ist unsere Rettung an der Stelle. Er macht gerade, was schiefgelaufen ist, schon lange vor seiner Hinrichtung. Hat Gott dann in diesem Moment dann auch seinen Sohn wirklich verlassen, wie Jesus das ausschreit, wie Jesus danach ruft? Lässt Gott, und diese Frage stellt sich dann für mich, lässt Gott mich dann auch im Stich, wenn es mal drauf ankommt? Stehe ich da auch plötzlich alleine da? Und wir singen ja immer gerne auch hier so Lobpreis unserer Lieder, so Lieder wie, nie Herr, lässt du mich alleine. Ist denn das wirklich so? Lässt er mich denn wirklich nicht alleine? Weil selbst wenn sein Sohn schreit, wo bist du denn? Würde er mich alleine lassen? Ich habe mir die Bibel angeguckt. Ich konnte keine Stelle finden, wo Jesus oder Gott uns einfach stehen und liegen lässt und verschwindet. Ich habe mir die Stellen angeguckt in der Bibel, wo Gott immer wieder neue Bünde, neue Verbindungen mit Menschen gemacht hat, wo er sie aufgebaut hat. Und wenn ich mir diese Bünde angucke, diesen Bund, den er immer wieder den Menschen angeboten hat, dann war am Ende der Mensch derjenige, der diesen Bund aufgekündigt hat, der sich einfach nicht mehr dran gehalten hat, der gesagt hat, nö, ich habe da jetzt so keine Lust mehr, ich bin dann erstmal weg. Gott ist da immer treu geblieben. Er hat den Menschen nicht zurückgelassen, wenn es Probleme gab. Es ist das Gegenteil eigentlich. Weil es auch nicht seine Art ist. Seine Art ist, zu lieben, uns zu lieben. Warum dem so ist, darüber denke ich oft nach. Ich habe bis heute noch keine Lösung gefunden. Warum diese Liebe so stark ist, so tief. Aber ich weiß, dass sie da ist. Dass sie da ist und dass wir uns darauf verlassen können. Deswegen denke ich, dass Gott hier seinen Sohn nicht verlassen hat an der Stelle. Ich denke eher, dass die Verbindung unterbrochen wurde zwischen den beiden. Das muss eine extrem enge und tolle Verbindung sein zwischen den beiden. Es gibt ja so Geschichten, vielleicht habt ihr die auch schon mal gehört, dass Mütter manchmal merken oder Väter, dass ihren Kindern irgendwas passiert. Dass, ja, im Krieg zum Beispiel, dass dieses Kind ja gerade fällt und die Mutter merkt das irgendwie 1000 Kilometer entfernt, dass mit ihrem Kind, mit ihrem Sohn was nicht in Ordnung ist. Diese Geschichten werden wir wahrscheinlich alle schon mal gehört haben. Da gibt es irgendwo eine Verbindung. Oder von Tieren habe ich die Sachen auch schon mal vor kurzem erst wieder gehört, dass Tiere plötzlich bellen, weil ihre Herrchen, ihre Frauchen irgendwas zustößt. Da gibt es Verbindungen, die können wir vielleicht heute nicht erklären, wo die herkommen, wo die sind, aber sie existieren. Oder vielleicht alles auch alles Zufall. Aber hier zwischen Gott und seinem Sohn Jesus ist eine extrem starke Verbindung. Ich habe mich dann auch gefragt, habe ich auch so eine feste Verbindung mit Gott? Denn was ist denn eigentlich Sünde? Sünde bedeutet, wie bei Adam und Eva, auch bei mir heute, ich wende mich ab von Gott. Ich ziehe mein eigenes Ding durch. Ich sage, das ist schön, was du mir erzählt hast, aber ich glaube, ich mache es mal anders. Sünde ist Entfernung. Sich von Gott wegbewegen, die Verbindung kappen. Und jetzt ist hier Jesus, der diese tolle Verbindung zu Gott hat. Und jetzt liegt plötzlich die ganze Schuld, die alle Sünde auf dieser Verbindung zwischen den beiden. Jesus hat in seinem ganzen irdischen Leben noch nie erlebt, was Sünde ist. Was das bedeutet, was es heißt, diese Verbindung zu verlieren zu Gott. Und in dem Moment erlebt er es. Wenn man plötzlich alleine ist. Die ganze Sünde dieser Welt, die Sünden, die bereits geschehen sind, genauso wie die Sünden, die noch auf uns zukommen, die wir begehen 2000 Jahre später. Sie alle lagen in dem Moment auf seinen Schultern und haben diese Verbindung wahrscheinlich einfach gekappt. Sie haben sich dazwischen aufgetürmt. Das muss etwas sein, was wir wahrscheinlich nie nachvollziehen können. Und ich denke mir immer, Mensch, wie oft bricht meine Verbindung zu Gott ab? Und ich merke es vielleicht gar nicht. Ich laufe einfach weiter und denke, ist es alles in Ordnung oder ich mache das, was ich gerne machen möchte und die Verbindung ist längst tot. Das ist eigentlich schade, dass mir diese feste Verbindung fehlt. Ähnlich vielleicht wie es, gestern habe ich telefoniert mit einem Kunden in der Schweiz. Er saß im Auto und fuhr durch die Schweiz und er sagte mir am Telefon, Achtung, ich fahre jetzt gleich in einen Tunnel rein. Es kann sein, dass unsere Telefonverbindung, unsere Verbindung jetzt gleich abbricht, wenn ich in diesem Tunnel drin bin. Und ich denke, wir haben es alle schon mal erlebt, wenn wir mit jemandem telefoniert haben, dass der plötzlich nicht mehr da war, am anderen Ende. Aber die Verbindung zu Gott, das realisieren wir oftmals nicht so, wenn die dermaßen abbricht. Ich habe darüber nachgedacht, wer als Mensch eine Top-Verbindung hatte mit Gott. Das waren Menschen wie Mose, wie David, Salomon, Paulus sind mir eingefallen. Und ich liebe einfach Mose an der Stelle, weil die Verbindung ist einfach die beiden, was die verbunden hat, Gott und Mose, das ist unglaublich. Ich träume von so einer Verbindung, dass ich sie mit Gott hätte. Und ich habe mich gefragt, was hat Mose dafür getan? Am Anfang erstmal überhaupt nichts. Er ist 40 Jahre lang durch die Wüste gezogen mit seinen Schafen. Kann man nicht gerade sagen, er hat sich in dem Moment darauf vorbereitet. Eines Tages kommt Gott auf mich zu und will mit mir diese Beziehung haben. Ich glaube auch nicht, dass er daran gedacht hat, dass das jemals passieren wird. Aber als Gott zu ihm kam und sagte, hör mal zu, ich habe hier eine Aufgabe für dich, hat er auch nicht sofort, ja super, klasse, endlich, nach 40 Jahren bist du da, ich warte schon den ganzen Tag oder die ganzen 40 Jahre auf dich. Aber am Ende hat er diese Aufgabe übernommen. Er hat diese Verbindung aufgebaut mit Gott. Ich weiß ja nicht, wie gut so eure Verbindung zu anderen Menschen sind. Also meine persönlich, ich habe immer große Probleme, über einen längeren Zeitraum Verbindung mit anderen Menschen aufrechtzuerhalten. Da bin ich oftmals zu faul. Und da ist mir meine Partnerin, die Katja, immer so ein bisschen ein Vorbild an der Stelle. Weil die ist so ein Mensch, die kann den Kontakt halten zu anderen, die telefoniert und WhatsAppt und was da so für Möglichkeiten heutzutage gibt. Die bleibt da immer dran. Sie hält den Kontakt und oft sagt sie zu mir, Mensch, wann hast du das letzte Mal deine Schwester angerufen? Ruf doch da mal wieder an und frag mal, wie geht's ihr denn? Halte den Kontakt doch mit deiner Schwester. Und dann fällt mein, sagt, ja Mensch, stimmt, du hast recht, ich habe ja da schon ewig nicht mehr angerufen und nicht mal nachgefragt, was geht denn bei euch ab, wie läuft es denn bei euch? Und im Grunde genommen ist es nichts anderes, die Verbindung zu Menschen, die Verbindung zu Gott. Wir müssen da dranbleiben, wenn es uns wichtig ist. Weil wenn es uns nicht wichtig ist, dann gehen uns die Verbindung zu Menschen verloren, genauso wie uns die Verbindung zu Gott verloren geht. Das Geheimnis ist einfach, die Verbindung aufrechtzuerhalten und dran zu bleiben. Dass es uns nicht wie diesem Bötchen geht, dass wir irgendwann nur noch im Kreis fahren, weil wir einfach den Kontakt verloren haben. Weil wir denken, wir bleiben einfach in dieser Runde jetzt erst einmal. Und ich sage euch noch was. Diese Verbindung, die Gott zu Jesus hatte und hat, das ist keine Monopolgeschichte. Das haben wir vorhin auch in der bezeugenden Gemeinde gehört. Der Heilige Geist baut diese Verbindung auf und diese Verbindung kann jeder von uns haben. Und Jesus hat das auch gesagt. Das ist nichts Monopolistisches, wo er sagt, das ist nur zwischen mir und meinem Vater. Wir beide hängen zusammen. So ist es nicht. Jeder von uns kann diese Verbindung haben, wenn er sie möchte. Im 1. Thessalonicher Kapitel 5 heißt es, betet ohne Unterlass. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Und das ist für mich nichts anderes. Es geht darum, nicht den ganzen Tag so durch die Welt zu laufen oder so, sondern es geht darum, dran zu bleiben. Einfach dran zu bleiben, den Kontakt, und nichts anderes ist auch beten, den Kontakt zu Gott zu halten. Immer wieder mit ihm Kontakt aufzunehmen. Und dabei, diesen Kontakt zu halten, ist Gott deutlich geduldiger als jeder Mensch. Er bleibt länger und viel, viel länger dran, als jeder Mensch versuchen würde, Verbindung zu halten. Und das sagt mir dieser Vers. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dass es wichtig ist, einfach die Verbindung zu Gott zu halten, dran zu bleiben. Wahrscheinlich werden wir das nie verstehen, was Jesus da am Kreuz erlebt hat, was es ihm bedeutet hat, da oben zu hängen, alleine zu hängen und zu sterben. Kein Mensch kann das wahrscheinlich nachvollziehen. Aber wir können das, was er da für uns getan hat, was er uns da ermöglicht hat, jederzeit in unserem Leben annehmen. Und dazu lade ich euch ein, lade ich mich ein, das anzunehmen. Amen. Ich würde gerne mit euch beten noch, wenn ihr dazu aufsteht. Jesus, du bist für uns an diesem Kreuz gestorben. Und wir haben ja auch eins aufgestellt, weil wir immer wieder daran erinnern wollen, was du da für uns getan hast. Das war extrem hart und wahrscheinlich keiner von uns hätte das geschafft. Und dafür danken wir dir, dass du das getan hast, dass du für uns eine Möglichkeit geschaffen hast, direkt Verbindung mit deinem Vater, mit dir, mit dem Heiligen Geist aufnehmen zu können, zu dürfen. Dass wir unsere Sünden, ja, die wir schon getan haben, die wir wahrscheinlich noch tun werden, unser Abwenden von deinem Vater, dass wir das alles jetzt auf dich abladen können. Dass wir frei von Sünde sein können. Weil wenn es nicht so wäre, ja, müssten wir alle ewig sterben. Wären wir alle schon tot. Vater, hab Dank dafür, dass du diese Möglichkeit geschaffen hast, lange, lange bevor dieser Planet hier entstanden ist. Dass es nicht ein Notfallplan war, sondern dass es ein Rettungsplan war. Heiliger Geist, bleib immer bei uns. Du weißt, wie locker wir manchmal sind, wie oft wir Fehler machen, wie oft wir die Verbindung schleifen lassen. Dann sei es du es, der uns immer wieder daran erinnert, diese Verbindung neu aufzubauen. Denn sie wird in der Regel von unserer Seite, sie wird von uns gekappt. Hab Dank, Heiliger Geist, hab Dank, Vater, hab Jesus, hab Dank dafür, dass ihr das für uns getan habt. Amen.